Ihr merket an jedem Dinge, so ihr nur ein wenig aufmerksam sein wollet, und an jeder Sache ein unterscheidbares Dreifaches. Das Erste, das euch in die Augen fällt, ist doch sicher die Außenform. Denn ohne diese wäre kein Ding und keine Sache denkbar und hätte auch kein Dasein. Das Zweite aber, so das Erste einmal da ist, ist offenbar der Inhalt der Dinge und der Sachen, denn ohne den wären sie auch gar nicht da und hätten auch keine Form oder Außengestalt. Was ist denn nun das Dritte zum Dasein eines Dinges oder einer Sache ebenso Notwendige wie das Erste und Zweite? Seht, das ist eine innere, jedem Ding und einer jeden Sache innewohnende Kraft, die den Inhalt der Dinge und Sachen gewisser Art zusammenhält und das eigentliche Wesen desselben ausmacht. Und weil eben diese Kraft den Inhalt und somit auch die Außenform der Dinge und Sachen ausmacht, so ist sie auch das Grundwesen von allem, wie immer, gearteten Dasein. Und ohne sie wäre ebenso wenig ein Wesen, ein Ding oder eine Sache denkbar, wie ohne einen Inhalt und ohne eine äußere Form. Ihr seht nun, dass die benannten drei Stücke an und für sich sicher wohl unterscheidbar sind, da die Außenform nicht ihr Inhalt und der Inhalt nicht die ihn bedingende Kraft selbst ist. Und doch sind die benannten drei Stücke völlig eins. Denn wäre keine Kraft da, so gäbe es auch keinen Inhalt und sicher auch keine Form desselben. Gehen wir nun zu unserer Seele zurück. Die Seele muss des sicheren und bestimmten Daseins wegen einmal eine Außenform, die eines Menschen nämlich, haben. Die Außenform ist demnach das, was wir den Leib oder auch das Fleisch nennen, ob noch materiell oder vergeistigt substanziell. Das ist da ganz einerlei. Ist aber die Seele als ein Mensch der Form nach da, so wird sie auch einen der Außenform entsprechenden Inhalt haben. Dieser Inhalt oder innere Körper der Seele ist ihr eigenes Lebenswesen selbst, also die Seele. Ist das alles aber da, so ist auch die Kraft da, die die ganze Seele bedingt. Und diese ist der Geist, der am Ende alles in allem ist, da es ohne ihn unmöglich eine gediegene Substanz und ohne diese auch keinen Leib und somit auch keine Außenform gäbe. Obschon aber die drei wohl unterscheidbaren Persönlichkeiten im Ganzen nur ein Wesen sind, so müssen sie aber dennoch eigens als unterscheidbar benannt und erkannt werden. Dem Geiste oder der ewigen Essenz wohnt die Liebe inne als die alles bewirkende Kraft, die höchste Intelligenz und der lebendig feste Wille. Alles das zusammen erzeugt die Substanz der Seele und gibt ihr die Form oder das Wesen des Leibes. Ist die Seele oder der Mensch also einmal da, nach dem Willen und nach der Intelligenz des Geistes, so zieht sich der Geist ins Innerste zurück und gibt der einmal daseienden Seele nach seinem innersten Willen und nach seiner innersten Intelligenz einen wie von ihm getrennten, freien Willen und eine freie und gewisse Art selbstständige Intelligenz, die sich die Seele teilweise durch äußere Wahrnehmungssinne und teils durch ein inneres Innewerden also aneignet und dann so vervollkommnet, als wäre die vervollkommnete freie Intelligenz ihr eigenes Werk. Infolge dieses notwendig also gestalteten Zustandes, indem sie sich wie getrennt von ihrem Geiste fühlt, ist eben die Seele auch einer sowohl äußeren wie inneren Offenbarung fähig. Empfängt sie diese, nimmt sie sie an und tut danach, so fängt sie dadurch auch an, sich mit ihrem Geiste zu einen und geht dadurch dann auch stets mehr in dessen unbeschränkte Freiheit über. Sowohl in Hinsicht der Intelligenz und der Willensfreiheit nach eben der lichtvollen Intelligenz, wie auch in der Kraft und Macht, alles das bewirken zu können, was sie erkennt und will. Daraus aber könnet ihr wieder erkennen, dass die Seele als der in die lebendige Substanz umgewandelte Gedanke des Geistes, der im Grunde der Geist selbst ist, doch gewisser Art als ein zweites, aus dem Geiste hervorgehendes, angesehen und betrachtet werden kann, ohne deshalb ein anderes zu sein, als da ist der Geist selbst. Dass endlich die Seele als ein Individuum auch mit einem äußeren Leibe umkleidet erscheint, der gewisse Art als die dritte Persönlichkeit erscheint, das zeigt euch die tägliche Erfahrung. Der Leib dient der Seele als eine äußere Offenbarung ihres innersten Geistes und hat den Zweck, die Intelligenz und den freien Willen der Seele nach außen zu kehren, zu beschränken und dann erst die innere Unbeschränktheit der Intelligenz und des Willens und dessen wahrer Kraft zu suchen, sicher zu finden und dadurch ein endlos verherrlichtes und völlig individuell selbstständiges Eins zu werden mit dem innersten Geiste, der selbst das alleinige Etwas und durchgreifende Sein des Menschen ist. Da ihr nun aus dieser meiner Erklärung hoffentlich einsehen müsstet, was ein Mensch in und für sich, sowie auch in untergeordneten Graden ein jedes andere aus einem gewissen unterscheidbaren Drei besteht, so wollen wir zum Schlusse dieser hochwichtigsten Beleuchtung und Verhandlung zu dem dreieinigen Wesen Gottes selbst übergehen, auf das ihr hell und klar einsehen möget, warum ich euch infolge der höheren und inneren lebendigen Wahrheit habe anbefehlen müssen, dass ihr die Menschen, die an mich glauben und meine Lehre tatsächlich angenommen haben, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen, das heißt stärken sollet. Und so habt denn abermals wohl Acht darauf, was ihr nun zur wahrsten Vervollständigung des Ganzen aus meinem Munde vernehmen werdet. Seht, die Schrift der Propheten, wie ihr das nun schon alle gar wohl wisset, sagt und erklärt, dass ich namens Jesus Christus, auch Menschensohn genannt, der wahre Gott sei, obschon er unter verschiedenen Namen als Vater, Sohn und Geist bezeichnet und benannt wird. Und dennoch ist Gott nur eine persönliche Herrlichkeit in der vollkommensten Form eines Menschen. Wie aber euch nun schon bekannt, die Seele, ihr Außenleib und ihr innerster Geist geeint sind, also dass sie nur ein Wesen oder gewisser Art am Ende nur eine irdische Substanz ausmachen, unter sich aber doch ein wohl unterscheidbares Drei sind, und eben also geeint sind der Vater, Sohn und Geist, wie das oben erwähnt auch klar lehrt die Schrift der alten Väter und Propheten. David sagte einst, dass seine Seele, sein Leib und sein Geist vor Gott möchten als unsträflich befunden werden. Wenn aber da die Worte des alten weisen Königs also lauteten, könnte man da nicht auch sagen und fragen, wie besteht denn der Mensch aus drei Personen oder aus drei Menschen? So aber das schon beim Menschen nicht angehen kann, bei dem seiner Bildung und wahren Lebensvollendung wegen die Zerspaltung seines Drei doch gar fühlbar notwendig da ist. Wie könnte dann erst Gott, der in sich von Ewigkeit her höchst vollendet, nur einer ist, in drei verschiedene Personen oder gar in drei Götter zerteilt werden?